Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Was haben wir in unserer Juli-Ausgabe für Sie im Programm? Wir stellen vor, das aktuelle Hörspiel des Monats Karl Marx Stadt Chemnitz von Thilo Reffert. Wir blicken voraus. Was bringt der Juli an neuen Hörspielinszenierungen? Jochen Meißner hat die Premieren des Monats kritisch gesichtet. Wir blicken zurück auf eine alte Meisterin der elektronischen Musik. Ulrich Bassange erinnert an die amerikanische Komponistin Ruth White. Und wir hören Musik, Hörspielmusik des Komponisten Martin Schütz. Aber zunächst möchte ich meinen Gast begrüßen. Das ist der Schweizer Regisseur Erik Altdorfer. Herzlich willkommen.
Danke.
Erik Altdorfer, welches Geräusch haben Sie heute Morgen zuerst wahrgenommen? Welcher Klang, welche Tonart hat Ihren Tag geprägt?
Es war der Teekocher. Ich bin aufgestanden und vielleicht bin ich langsam wie eine Katze, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch nichts hört, wenn sie nichts hören will, dass sie die Ohren auf Durchzug stellen kann. Und der Teekessel, das Kochen des Teekessels hat mir dann signalisiert, dass das Wasser jetzt bereit ist.
Eine Studie hat kürzlich bewiesen, was wir Hörspielleute natürlich längst gewusst haben. Das Hören von Geschichten erzeugt stärkere Emotionen bei den Menschen als das Anschauen von Filmen oder Fernsehstücken. Nun sind Sie ein Regisseur, der in beiden Feldern zu Hause ist. Sie sind auf dem Theater genauso zu Hause, auf der Theaterbühne wie im Hörspielstudio. Worin liegt für Sie der entscheidende Unterschied, wenn Sie fürs Radio oder für die Bühne arbeiten? Wie stelle ich Intensität in beiden Räumen her?
Das Interessante finde ich die Hörerfahrung. Meistens beim Hörspiel ist es so, dass ich ein Hörspiel alleine höre und dann auch allein mit meiner Erfahrung eigentlich bin und sehr viel stärker in mich hineinsinken kann, währenddem das Theatererlebnis natürlich für die Zuschauer und Zuschauerinnen ein kollektives Erlebnis ist. Und kollektives Erlebnis einerseits und natürlich auch ein Live-Erlebnis. Und das ist natürlich die Konserve beim Hörspiel und gleichzeitig kann ich mir aber Ort und auch Zeit mittlerweile jetzt natürlich mit Online-Möglichkeiten selber bestimmen, wann ich das mir anhören möchte. Und kann wirklich versinken und kann es aber natürlich auch möglicherweise wiederholen.
Lassen Sie uns den ersten Beitrag unseres Magazins hören, Erik Altdorfer. Die Deutsche Akademie für Darstellende Künste hat das Hörspiel des Monats ausgewählt. Diesmal Karl Marx statt Chemnitz von Thilo Reffert. Thilo Reffert ist kein Unbekannter in der Hörspielszene. Für sein Stück Die Sicherheit einer geschlossenen Fahrgastzelle aus dem Jahr 2009 wurde er mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden und dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet. Nun also Karl Marx statt Chemnitz. Michael Langer stellt das Hörspiel des Monats vor.
Witz, Humor und Ironie, das sind im Grunde genommen die Markenzeichen aller seiner Hörspiele. Und bei Thilo Refferts jüngster und letzter Arbeit trifft es absolut zu.
Ja, das kann man so sagen, genau. Ganz unironisch würde ich zustimmen.
Die Jury der Akademie der Darstellenden Künste erkannte außerdem in Refferts Plot nicht nur tiefgründige Heiterkeit, sondern auch funkelnde Bosheit.
Man kann es so hören, so das Leichte darin sehen und den Spaß, aber auch das Böse. Haben wir versucht, beides einzufangen, in so eine Balance zu bringen. Und ja, die Auszeichnung sagt, das hat ganz gut funktioniert, das freut mich.
Bosheit würde ich es nicht unbedingt nennen, was dieses Stück auszeichnet. Es ist besonders frech und hat, was eine gelungene Satire immer braucht, ordentlich Biss und Bissigkeit.
Leipzig hat die friedliche Revolution und die Buchmesse. Dresden hat seine Frauenkirche und Pegida. Und was hat Chemnitz? Nicht mal seinen richtigen Namen.
Wenn Autoren ihr Tun erläutern, das geht immer schief.
Pünktlich zu Karl Marx 200. Geburtstag hat Reffert die Welt nun nicht bloß neu interpretiert, sondern von Grund auf verändert. Und zwar so, wie es bestens nur in der Literatur gelingt, in der kabarettistischen sowieso. Eine ungehobelte Spaßguerilla will damit aller Macht, dass Chemnitz wenigstens einen Tag lang wieder Karl-Marx-Stadt heißt. Das sorgt für Stunk und Ärger am Zusammenfluss von Würschnitz und Zwönitz, aber auch für ungeahnte Zustimmung und in der Folge für allerlei lokalpolitische Turbulenzen. Denn könnte man vielleicht nicht doch noch profitieren von den zu erwartenden Werbe- und Synergieeffekten?
Wenn ein Ausschuss sich einig ist in der Sache, ist er ein mächtiges Instrument.
Raum 203, der Strategieausschuss des Chemnitzer Stadtrates. 5 Stadträte, 5 Parteien, ein Projekt.
Ja, die sollen ihren Spaß haben, ihre Provokation und diese ganze doppelt gebrochene Ironie und alles. Aber dieses Thema ist größer geworden als die jungen Leute. Es ist ihnen, wenn man das so sagen will, über den Karl-Marx-Kopf gewachsen. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass die Erwachsenen übernehmen.
Ja, es ist interessant, weil ich habe das ehrlich gesagt gar nicht in der Absicht geschrieben, jetzt total lustig zu werden. Das hat sich so ergeben. Das liegt offenbar sozusagen in diesem Stoff drinne, der ja damit spielt, wie sehen wir uns gespiegelt in solchen großen Persönlichkeiten, Jahrestagen, Benennungen. So, das ist ja, nutzen wir da als Reflexionsfläche, um was über uns heute rauszufinden oder zu erzählen.
Ich höre immerzu nur Leute reden.
Aber was sie reden, das ist doch brisant.
Radio kann so viel mehr transportieren als Worte.
Ja.
Der preisgekrönte Autor hat in seinem Hörspiel noch einen doppelten Boden eingezogen, ein Stück im Stück geschrieben. Die aufregenden Ereignisse werden ja durch den Hörfunkjournalisten Hauke vermittelt, der sich mit seiner Redakteurin Rita erbittert darüber streitet, warum seine 10-teilige Reportageserie unvermittelt abgesetzt worden ist. Das ist übrigens auch ein echter Jux, den sich Reffert da mit seinem Sender macht, was wiederum für den Humor des real existierenden Mitteldeutschen Rundfunks spricht.
Also das ist ja im MDR wird das ja öfter gemacht, dass man große Jubiläen, Jahrestage, Runde nimmt. Zum Beispiel im letzten Jahr machte man so eine Luther-Sache. Das war ganz ähnlich, nur die Luther-Sache, die war im Tagesprogramm, lief die so in 5 Minuten Abschnitten. Damit spielt das Hörspiel ja auch so ein bisschen. Das macht der MDR öfter und manche kritisieren das, sagen, das ist so nach dem Kalender, das Programm zu machen, ist nicht so toll, aber man sieht einfach, diese Jahrestage sind wirkmächtig, die gestalten unser Geschichtsbild, unsere Geschichtswahrnehmung. Und hier beim Karl Marx, ich glaube, dass vielleicht in den letzten 20 Jahren nicht so viel an ihn gedacht worden ist im Osten. Das Letzte, was wir von ihm, glaube ich, alle wahrgenommen haben, das war diese Karikatur, wo er da stand, Hände in Taschen und sagte, sorry Jungs, war nur so eine Idee von mir.
Weißt du, was wir verabredet hatten? Ist eine Serie und schon die erste Folge geht 6,15. 4,55 ist die Obergrenze und auch die muss man erstmal füllen.
Also wir kennen uns jetzt 12 Jahre, Rich, und du kommst mir mit Sekunden.
Na komm schon, Hauke, du weißt doch Bescheid.
Beurteile eine Serie nicht nach ihrer ersten Folge. Das wird noch viel bunter. Die ästhetische Breite mit starken horizontalen Elementen, also seriell gesehen.
Seriell.
Ja.
Temporeich inszeniert hat diese Satire der Regisseur Stefan Karnes mit Jörg Schüttauf und Ulrike Krumbiegel in den Hauptrollen. Zur Begeisterung des Autors.
Also das war total super. Ich habe mich riesig gefreut. Leider, ich konnte nicht hin. Ulrike Krumbiegel, Herr Langer, die habe ich ja angehimmelt. Im Deutschen Theater saß ich und ihretwegen hatte ich immer die Karten möglichst weit vorne und habe sie da gesehen, im Deutschen Theater mit Ulrich Mühe damals zusammenspielen. Ulrike Krumbiegel, das hat mich total gefreut, dass die das machte, dass die auch Zeit hatte. Und Jörg Schüttauf, der schon in anderen Hörspielen von mir gespielt hat, sehr, sehr gut gespielt hat. Und dass die beiden zusammen Zeit hatten, das ist ein Geschenk, das muss man sagen. Man ist ja als Hörspielmacher, ist man ja nicht der Erste, wenn es um die Termine von den Kollegen geht. Man steht da immer hinterm Film natürlich. Oft passieren deswegen Besetzungen nicht, die total schön wären. Hier hat es mal geklappt. Und da das sieht man eben, es muss für so eine gelungene Sache muss ganz viel zusammenkommen. Das hat hier einfach gepasst. Ich bin richtig glücklich darüber.
Es ist in der Tat eine gelungene Hörspielsatire geworden, die nicht zuletzt auch eine Antwort bietet auf die Frage, ob sich mit Marx nicht noch ein Blumentopf gewinnen lässt.
Also ein Blumentopf kann man mit Marx vielleicht nicht gewinnen. Was man gewinnen kann, wenn man ihn heute liest, sind, glaube ich, ein paar Einsichten, die überraschen können. Richtige Marxisten natürlich nicht, aber sagen wir mal so wie ich, wenn man sich jetzt neu damit beschäftigt, das ist schon ganz erstaunlich, mit welcher Klarheit er das sieht. Und man muss wirklich manchmal schauen, also von wann ist es, wie viele Jahre sind vergangen, seitdem so aktuell wirkt das. Das ist schon frappierend. Und neben den Erkenntnissen, wenn man es so anfasst, wie wir es gemacht haben, mit Stefan Karnes, dem Regisseur, und Thomas Fritz, dem Dramaturgen, dann kann man noch ein Hörspiel des Monats gewinnen. Entschuldigung, ja.
Und wie es weitergeht, hören Sie morgen, wenn es wieder heißt Karl Marx statt Chemnitz.
70% Spaß, 10% Provokation und 30% Verarsche. Mehr nicht.
Michael Langer stellte das Hörspiel des Monats vor, Karl Marx statt Chemnitz von Thilo Reffert. Inszeniert hat das Stück der Regisseur Stefan Karnes für den Mitteldeutschen Rundfunk. Jetzt aber zurück zu Erik Altdorfer, der heute bei uns zu Gast ist. Erik Altdorfer, 1966 in Winterthur geboren, arbeitet als Regisseur für Theater und Hörspiel. Im Hörspiel hat er Texte unter anderem von Händel Klaus, von Tim Etchels, von Ivana Seiko und Katja Brunner inszeniert. Das Hörspiel Geister sind auch nur Menschen, nach einem Text von Katja Brunner, wurde in diesem Jahr nominiert für den Hörspielpreis der Kriegsblinden und kam auf die Shortlist der letzten drei. Erik Altdorfer, wir haben gerade die Schauspielerin Ulrike Krumbiegel in Thilo Refferts Hörspiel gehört mit dem Ausspruch, Radio kann so viel mehr transportieren als Worte. Ich nehme den Satz mal auf. Wonach sucht Erik Altdorfer, wenn er nach einem Hörspielstoff sucht? Was entzündet Ihre inszenatorische Fantasie?
Ich glaube, es ist zuerst die Sprache. Es ist eindeutig die Sprache, die mich gefangen nimmt und auch die Sprache, wo ich dann meistens habe ich ja erst das Papier und versuche mir dann das vorzustellen. Manchmal lese ich es mir auch laut vor, aber ich habe auch viele Autoren und Autorinnen, mit denen ich schon längere Zeit unterwegs bin. Vielen bin ich über die Bühne erstmals begegnet. Das heißt, ich habe die Texte auch schon gesehen und gehört, bevor ich sie fürs Hörspiel adaptiere. Und es ist dann die Sprache und die Vorstellung auch natürlich, wie ich dann mit Schauspielern diese Sprache dann zum Blühen bringe und schlussendlich dann aber auch, wie ich dann noch mit Musik dann noch dazu ein Verhältnis auch von Sprache und Musik dann schlussendlich dann auch finde.
Sie arbeiten sehr gern mit dem Komponisten Martin Schütz zusammen. Von Martin Schütz stammt auch die Musik, die wir in unserem heutigen Magazin hören. Hörspielmusik, was leistet sie, was muss sie leisten, welche Möglichkeiten muss sie ihnen geben, indem sie zum Beispiel den Dialog vorantreibt, ihn vielleicht auch konterkariert? Was erwarten Sie von einer guten Hörspielmusik?
Dass man sie gar nicht hört eigentlich. Also wir arbeiten so zusammen, Martin Schütz und ich, dass ich zuerst die Sprachaufnahmen mache und das geschnittene Wortmaterial ihm dann gebe. Manchmal habe ich für die Wortaufnahmen habe ich schon ein musikalisches Thema von ihm bekommen, das dann manchmal die SchauspielerInnen im Ohr haben für gewisse Textpassagen. Manchmal singen sie dann auch noch nach den Wortaufnahmen. Und ich erwarte aber, dass es ein Zusammenspiel ist von Musik und Wort und dass sich das zusammen fügt und eigentlich sehe ich das Ganze schlussendlich als Musik mit Sprache und wir sprechen auch oft eigentlich über Lieder oder über Songs und das sind dann aber eigentlich gewisse Szenen, die da drin sind.
Radio ist der beste Geschichtenerzähler der Welt, das wusste schon Orson Welles, aber so einfach ist es dann ja leider doch nicht. Man muss sich ja entscheiden, was sind die richtigen Geschichten, die passenden Geschichten für unser Medium. Ein Hörer
stellt Fragen an die Wirklichkeit. Wie beantworten wir die am besten mit einem Hörspiel?
Ich versuche eigentlich immer Stoffe zu finden, die erstmal mich ansprechen müssen und auch mich in der Gegenwart, jetzt in diesem Moment. Und ich versuche dann eigentlich aus dieser eigenen Begeisterung für mich eine Form zu finden, die dann, ich denke eigentlich weniger an den Hörer selber so. Aber auf die Wirklichkeit reagiere ich insofern, also es geht jetzt mir nicht um tagesaktuelle Stoffe, überhaupt nicht. Aber gleichzeitig sind es natürlich auch, bewegen mich heute andere Dinge als vor 5 Jahren. Und ich habe jetzt auch, ich arbeite in sehr unterschiedlichen Kontexten, wie Sie ja gesagt haben, aber auch mit sehr unterschiedlichen Autoren. Und das sind dann manchmal Zufälle und manchmal sind das auch aber lange Planungen natürlich auch, vor allem wenn es um Entwicklungen von neuen Stücken und Stoffen geht.
Sie waren Assistent bei Peter Palitzsch, dem Brecht-Schüler, der so, glaube ich, noch glauben konnte an die bekannte Brecht-Maxime, dass das Theater die Welt verändern müsse. Und wenn es denn schon die Welt nicht verändern kann, ich nehme jetzt mal zum Theater das Hörspiel noch dazu, so sollte es ja zumindest an unserer Wirklichkeit teilnehmen. Glauben Sie, Erik Altdorfer, an ein Hörspiel, dem es gelingt, an unserer Wirklichkeit auch in einem politisch eingreifenden Sinne teilzunehmen?
Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren viel mit im arabischen Raum selber gearbeitet und im arabischen Raum auch daraus heraus jetzt eines meiner letzten Hörspiele Barzakh mit dem syrischen Autor Mudal Hadji konzipiert und dann entwickelt und schlussendlich inszeniert. Und ich glaube, die Wirklichkeit wird einerseits jetzt in einem solchen Fall für einen Autor, der aus einem Kriegsgebiet kommt und jetzt mehr oder weniger autobiografisch daraus berichtet, gibt es ihm natürlich eine Deutungsmacht, sage ich jetzt mal, über die Wirklichkeit. Das bedeutet auch, dass man so, wenn man auch jetzt so von der Geschichte und von der gegenwärtigen Geschichte und auch politischen Geschichte so umhergetrieben wird, buchstäblich, ist dann das Schreiben der eigenen Geschichte, gibt dann noch einmal eine eigene Deutungsmacht auch und bedeutet aber auch, dass ich eigentlich meine eigene Geschichte so auch wieder formen kann.
Auf Ihre Zusammenarbeit mit Mudal Hadji kommen wir gleich nochmal ganz konzentriert zu sprechen. Erik Altdorfer, lassen Sie uns zunächst den zweiten Beitrag unseres Magazins hören. Unterschiedliche Ansätze, unsere Welt zu betrachten, hat nämlich auch der Kritiker Jochen Meissner entdeckt bei seiner kritischen Sichtung der Hörspielpremieren im Juli. Hier ist seine Auswahl.
Bitte, bitte, lieber du da oben, wer oder was auch immer du bist. Wir haben lange nicht mehr mit dir gesprochen, aber heute tun wir es. Bitte, bitte, schick uns was Richtiges, schick uns eine Katastrophe. Das ist es, worum wir dich bitten möchten. Eine Naturkatastrophe, Hungersnot, Dürre, Pest, Sintflut. Schick uns eine Diktatur, schick uns einen Krieg. Nur bitte, bitte, tu doch, mach doch irgendwas, damit das hier nicht so weitergeht. Schick die Katastrophen, Kriege, Diktaturen doch nicht immer in die Länder, die ohnehin bis zum Hals in der Scheiße stecken. Das ist nicht fair. Alle Katastrophen, Kriege, Diktaturen da und wir kleben am Fernseher wie die Nachtmücken, wenn die Katastrophen, Kriege, Diktaturen am anderen Ende der Welt passieren. Und wir murmeln wie schrecklich, die armen Menschen. Aber in Wahrheit schreien wir, warum passiert so etwas nicht endlich einmal bei uns? Wer holt uns raus aus diesem beschissenen Streichenzoo, in dem wir lebenslänglich hocken? Wer verjagt uns endlich aus dem Paradies, den wir selber haben, nicht mehr die Kraft, unsere Ärsche über den unsichtbaren Zaun zu heben, der unseren Streichenzoo umgibt? Wer nimmt uns alles, damit wir endlich wieder von dem Leben träumen können, das wir jetzt einfach nur leben?
Es ist der Sommer des Jahres 2001. Die Schriftstellerin Thea Dorn schreibt einen Hörspieltext, der von der Komponistin Ulrike Hage vertont werden soll. Die Hauptfigur des Stückes, Bomb Song Untitled, ist eine anonyme Frau mit einem roten Koffer, in dem sich eine Bombe befindet. Wenige Wochen später wird der Text von der Realität eingeholt, als arabische Terroristen in New York und Washington 3 Passagierflugzeuge entführen und in Gebäude lenken. Was vor 2001 noch den Künstlern vorbehalten war, nämlich das Spiel mit den extremsten Grenzüberschreitungen, ist durch den fundamentalistischen Akt, in dem der Schrecken und seine Bilder zusammenfallen, zu einer medialen Strategie geworden. Inzwischen ist auch die Technik des kalkulierten Tabubruchs und der Provokation von den politischen Akteuren übernommen worden. Das Buzzword der Stunde ist Disruption. Die kreative Zerstörung wird gefeiert. Und anders als es Walter Benjamin hoffte, ist der destruktive Charakter alles andere als jung und heiter. Höchste Zeit also, aus der Spirale der gegenseitigen Eskalation auszubrechen und sich dem Normalen zuzuwenden. Michel Descartes hat das in seinem Theatertext Philipp Lahm getan, der am 2. Juli auf Deutschlandfunk Kultur urgesendet wurde.
Szene 11.
Philipp Lahm ist mit einer Journalistin von La Gazzetta dello Sport zum Essen verabredet. Sie hat ein japanisches Restaurant in Düsseldorf vorgeschlagen.
Philipp Lahm, bitte verraten Sie uns, was ist Ihr Geheimnis?
Ich versuche, positiv zu bleiben und das Beste aus meinem Leben zu machen.
Wie bewerten Sie das Universum?
Das Universum ist an sich gut. Ich will mich da nicht beschweren.
Das Mittelmäßige ist eine durchaus ambivalente Kategorie. Als medioker geschmäht und als sich opportunistisch dem Mainstream anpassend verachtet, hat das Mittelmäßige in der künstlerischen Produktion einen schweren Stand. Keiner will gerne als normal gelten. Ist es doch die Abweichung von der Norm, die Innovation, die gefordert wird. Im Jahr 2008 hat eine Autorengruppe um Moritz Metz, die sich Zentrale Intelligenzagentur nannte, für Deutschlandradio Kultur eine sechsteilige Reihe namens Folge 137 produziert. Den Auftakt des satirischen Radioformates bildete die Folge 137 des Magazins
Gut genug. Magazin von Mittelmäßigen für Mittelmäßige. Wir begrüßen Sie, liebe Stammhörer, bei der 137. Ausgabe von Gut genug, dem Magazin von Mittelmäßigen für Mittelmäßige. Gut, dass Sie es in der verwirrenden Radiowelt durchgehalten haben bis zu uns. Hier bleibt alles, wie es ist.
In Radioformaten, die ihre 137. Folge erreicht haben, hat sich eine gewisse Routine eingeschlichen. Alle sind mit allem ziemlich zufrieden und die Hörer sowieso. Doch nicht jeder gutiert die entspannte Ambitionslosigkeit. Das Mittelmäßige ist, wie gesagt, eine ambivalente Kategorie. Doch eine hat sich der Rettung des Mittleren verschrieben. Hans-Magnus Enzensberger.
Das Mittlere ist nicht nur ein Freizeitpostulat, sondern das Maß aller Dinge und der Schlüssel zum Erfolg. Es handelt sich nämlich nicht um eine bloße Rechengröße, einen statistischen Wert, sondern um einen Standard, der erreicht und gehalten werden muss. Die Bundesrepublik ist, mit einem Wort, Durchschnitt und Spitze zugleich. Damit verwirklicht die westdeutsche Gesellschaft ein logisches Paradox, das übertriebene Mittelmaß, die hyperbolische Normalität. Dem ist nicht jeder gewachsen.
So Hans-Magnus Enzensberger in seinem 1991 erschienenen Essay Mittelmaß und Wahn. Und wer könnte die Paradoxie von Durchschnitt und Spitze zugleich besser verkörpern als Philipp Lahm? Mehr als 300 Bundesligaspiele, diverse nationale und internationale Titel mit dem FC Bayern München, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, mit der er 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. Und doch ist Philipp Lahm eine ganz und gar undramatische Figur. Die Personifizierung des defensiven Mittelfeldes. Das ist es wohl, was den Dramatiker und Hörspielautor Michel Descartes zu dieser Figur inspiriert hat. Hat er doch sonst eher randständige Figuren wie Jonas Jago oder Jenny Janowitz porträtiert, die genauso erfunden sind wie Philipp Lahm.
Und einmal fragte mich mein Lehrer in der Schule, was meine Einschätzung wäre, die Europäische Union betreffend, und ich sagte, die EU ist eine dezentrale Kampfstation in den Weiten des Universums und wird ihre Feinde vernichten. Und einmal, es muss 2005 oder 2009 oder 2013 gewesen sein, ging ich zur Bundestagswahl und ein bösartiger T-Rex wurde Bundeskanzler. Nein, kleiner Scherz, ich ging in die Wahlkabine und setzte mein Kreuz bei irgendeiner der Parteien, die 2005 oder 2009 oder 2013 zur Wahl angetreten sind, und irgendeine von diesen Parteien hat dann auch gewonnen. Das habe ich später im Fernsehen gesehen und ich sagte mir, okidoki.
Ist das die Sehnsucht nach einem neuen Biedermeier, in dem jeder Witz sofort zurückgeholt wird ins Heimelige? Michel Descartes hat sein Stück in 67 kurze Szenen gegliedert und teilweise dem Duktus angepasst, in dem der echte Philipp Lahm seine Tweets verfasst. Höflich, undramatisch, konfliktfrei. Die 90-minütige Uraufführung von Philipp Lahm am Marstall des Münchner Residenztheaters unter der Regie von Robert Gerloff war ein Monolog für den Schauspieler Gunther Eckes. In der 54-minütigen Radiofassung ist es ein Ensemble, das sich darum bemüht, möglichst normal zu sprechen, will heißen, in der Rolle des Philipp Lahm den hörspielüblichen Schauspielerton zu vermeiden. Das gelingt über weite Strecken und ist dennoch seinerseits irritierend. Denn die inszenierte unprofessionelle Natürlichkeit basiert selbstverständlich auf einer durchgeformten Professionalität. Auf Seiten des Autors Michel Descartes sowieso, und möglicherweise sogar auf Seiten des echten Philipp Lahm. Vielleicht kann man sich ihn als glücklichen Menschen vorstellen, der Sisyphos gleich entspannt eine ruhige Kugel immer wieder den Berg hinaufschiebt.
Irgendetwas passt nicht in dieses Bild. Es ist fast zu perfekt. Oder dieses Geräusch aus dem Unterholz. Das ist kein Ast. Da. Nochmal. Da. Nochmal. In der Wiese geht eine Tür auf. Leute springen auf mich zu. Plötzlich ist es dunkel. Stickig. Es riecht nach kaltem Rauch. Ehe ich jemanden erkennen kann, habe ich einen Sack über dem Kopf. Um mich herum wird geschrien. Man drückt mir die Hände auf den Rücken und schneidet sie mit einer Machete ab. Nein, sie schneiden sie nur ein. Wieso schneiden die mir in die Handgelenke? Die schneiden mir gar nicht in die Handgelenke. Die ziehen Kabelbinder drum. Erst jetzt tut es weh. Ich vergesse zu schreien. Ich werde gehalten, gezogen, gedreht, geschoben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich aufgestanden bin. Jetzt soll ich laufen. Es gelingt mir kaum. Meine Beine machen nicht mit. Ich hoffe, das ist der Traum und die Wiese die Realität. Realität! Realität!
Der Kontrast zwischen Philipp Lahm und Philipp Löhle könnte größer nicht sein. Letzterer ist Autor des Hörspiels Bombenteppich, das am 5. Juli auf SWR 2 Uhr gesendet wird. Es ist ein Monolog, mehr noch, es ist ein Schauspielerstück. Fabian Hinrichs spielt darin einen Computerspezialisten, der in irgendeinem Entwicklungsland die IT des Goethe-Instituts auf Vordermann bringen soll. Doch dazu kommt es nicht, weil er gleich zu Beginn des Hörspiels entführt wird. Ab diesem Zeitpunkt ist er auf sich selbst zurückgeworfen.
Erst passiert das Schlimmste. Ich fange an zu denken.
Björn S.C. Deigner gibt Fabian Hinrichs den Raum, seine Figur zu entwickeln. Die Sprechhaltung bleibt ebenso gleich wie die Figur mit sich identisch. Die Entführer kommen nur in der Beschreibung vor, kommunizieren kann er sowieso nicht mit ihnen. Die leichte Soundgrundierung, die Björn S.C. Deigner dem Stück gegeben hat, suggeriert eine permanente Bedrohung, ohne sie auszuspielen. Philipp Löhles Stück ist eine Fiktion. Die Geschichte der Entführung von Jan Philipp Remzmer hingegen war real und er hat sie aufgeschrieben. Charlotte Drews-Bernstein hat aus dem Buch eine Hörspielfassung gemacht und Ulrich Gerhardt hat sie inszeniert.
Das Ziel dieses Textes, eine mir aufgezwungene Intimität zu zerstören, nötigt mich nicht nur dazu, so ehrlich zu sein, wie ich es vermag. Es bringt mich auch in eine Situation, die ich unter anderen Umständen als beinahe exhibitionistisch empfinden würde.
Es schien mir aber hilfreich, mich in der dritten Person Singular darzustellen.
Peinliches hat sich auf diese Weise leichter sagen lassen. Auch passt diese Stilfigur zu der Tatsache, dass es keine Ich-Kontinuität von meinem Schreibtisch zu dem Keller gibt, von dem ich zu schreiben haben werde.
Im Keller ist von der Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Jahres 1998 gewählt worden. Im Gegensatz zu dem fiktiven Charakter in Philipp Löhles Hörspiel empfindet sich der reale Jan Philipp Remzmer als nicht identisch. Die Erfahrung der Todesangst, über Wochen in einem Keller angekettet zu sein, hat ihn verändert. Jan Philipp Remzmer musste allerdings neben seiner persönlichen Geschichte noch etwas anderes im Auge behalten, nämlich die medialen Verwertungsketten, die aus jedem Ereignis das Maximum herausholen wollen, nicht ohne ihm auch noch einen eigenen Spin zu geben. Mit diesem Phänomen hat sich auch Schorsch Kamerun in seinem 2017 entstandenen Hörspiel Kreiskolben Motorhase beschäftigt, das auf seinem Theatertext Katastrophenstimmung basiert und das er deshalb für das Radio als extratheatrales Hörspiel über das Ende aller Vielfalt beschrieben hat. Bayern 2 wiederholt das Stück am 13. Juli.
Du sagst, die meisten, die du kennst, würden nicht mehr recht wissen, in was für einer Welt sie überhaupt leben. Aber das wäre auch kein Wunder, sagst du, bei der ganzen falschen Berichterstattung. Ach wirklich? Die Leute würden jetzt eine Mauer verlangen, um sich zu schützen. Das wollen eigentlich alle. Eine glatte Lüge. Die Angst, sagst du, die durch die Teilung von Geschlechtern, Farben, Religionen und Sexualitäten zur Gewalt hervorrufen, wären frei erfunden. What? Du siehst aus wie Katakombe. Dein Look ist nicht gerade Bombe. Why? Dafür trägst du einen Fetisch. Ein Gelaber, mega episch.
Der Gestus des subversiven Sprechens ist zu einer Technik der Mächtigen geworden, die disruptiv einen rationalen gesellschaftlichen Diskurs überhaupt zerstören und die Welt nach ihrem Muster formen wollen. Es gäbe, so Kamerun in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit, Sinn über einen Ausdruck nachzudenken, der nicht taugt für eine H&M-Werbung oder den nächsten originellen Spruch von Christian Lindner. Kamerun tritt in seinem Hörspiel in der Rolle des Mit-dem-Schwanz-Wedlers auf, der über jedes Stöckchen springt, das ihm hingehalten wird. Als Kreiskolben-Motorhase rotiert er zwischen den Igeln, die immer schon da sind und die Grenzen des kommunikativen Raumes definieren. Denn souverän ist, wer über das Framing entscheidet. Aber, und das ist die Pointe, im gehetzten Gehechel wird Arbeit verrichtet. Mechanisch im Brennraum des Kreiskolbenzylinders, ästhetische und politische im Hörspiel. Der Titel des Hörspiels Kreiskolben-Motorhase macht buchstäblich Sinn. Schorsch Kamerun ist also eindeutig der bessere Philipp Lahm.
Jochen Meißner stellte aktuelle Hörspielproduktionen vor, die in diesem Monat Premiere haben. Erik Altdorfer, Sie haben in den letzten Jahren viele Erfahrungen gesammelt in der Zusammenarbeit mit arabischen Autoren und in Workshops mit Geflüchteten. Sie haben Schreibworkshops geleitet, zum Beispiel in Ägypten, in Weißrussland und im Libanon. Man stutzt zunächst ein bisschen und fragt sich, was das Schreiben eigentlich ausrichten kann bei Menschen, die schwerst traumatisiert sind durch Kriege, durch Flucht, denen es am allernötigsten fehlt. Wie würden Sie Ihre Erfahrungen beschreiben, die Sie in diesen Workshops gesammelt haben? Oder vielleicht genauer, was hat Sie dabei womöglich auch überrascht, weil es Ihren Erwartungen widersprach?
Das Wichtigste für mich war zu sehen, dass egal welcher Bildungsstand, wie die Schulbildung, wie der Alphabetisierungsstand der Beteiligten war, ich glaube, das Schreiben war eine wichtige Erfahrung einerseits, um gewisse Dinge zu entschleunigen, weil für viele der Beteiligten in diesen Workshops das Leben sehr hektisch geworden ist, um das mal ein bisschen euphemistisch auszudrücken. Und das Entschleunigen ist das eine, und das andere ist dann aber tatsächlich auch, dass es die Deutungsmacht über die eigene Geschichte noch einmal herstellt. Und ich habe aber auch gemerkt, ich hatte eigentlich, also die größte Überraschung war eigentlich, wir wollten künstlerisch arbeiten mit dem ersten Workshop im Libanon. Wir wollten die Autoren ans Theater heranführen, ans dramatische Schreiben, und haben dann einerseits gemerkt, dass es für viele sehr interessant war, die Erfahrung zu machen, Gestaltungsmacht tatsächlich zu kriegen und zu schreiben. Und aber auch eine Wirklichkeit als eine mögliche Fiktive auch wahrzunehmen, das war für mich sehr interessant. Also ein Teilnehmer hatte dann im Libanon gesagt, er gehe jetzt durch die Straßen und schaut diese Wirklichkeit und diese Menschen so an, als hätte er sie erfunden, als seien das seine Figur, die Figuren eines Theaterstücks, an dem er zu schreiben ist. Eine wichtige Erfahrung war da eigentlich, dass wir da versucht hatten, im Libanon fiktive Geschichten zu schreiben, fiktive Theater Stücke mit ihnen zu beginnen in der Konzeption, und wir haben dann aber gemerkt, dass eigentlich praktisch alle eigene Geschichten verarbeiten möchten oder schreiben möchten, und dass es dann sehr kompliziert war, sich von diesen eigenen Geschichten oder von der Wahrheit der eigenen Geschichte zu lösen. Es gibt ja diesen schönen neuen Roman oder jetzt neu übersetzten Roman des kurdisch-irakischen Autors Bahtiyar Ali. In der Rahmenhandlung geht es eigentlich genau um diese Frage, wie stellt man die Wirklichkeit dar? Durch Wahrhaftigkeit oder durch Schönheit? So, also quasi, kann man die Wirklichkeit noch transformieren oder eben nicht? Und das fiel diesen ersten Teilnehmern, fiel das sehr, sehr schwer.
Sie haben bereits erwähnt Ihre Zusammenarbeit mit dem syrischen Dramatiker Mudar Al-Hajji. Sie haben im vergangenen Jahr für Deutschlandfunk Kultur ein Hörspiel von ihm inszeniert, Barzach. Dieses Hörspiel ist ein eindrucksvolles Stück, wie ich finde, gerade weil es auf sehr einfache Töne setzt, sehr klar ist und alles, jedes Pathos der Darstellung vermeidet. Die Kraft und Intensität entsteht tatsächlich aus dieser Purheit und Schlichtheit des Tons. Mudar Al-Hajji erzählt in diesem Stück von seiner eigenen Erfahrung, die er als Flüchtling gemacht hat. Er ist nach Berlin gekommen, nach Deutschland gekommen, stammt aus Damaskus, war dort ein bedeutender Theatermann, ein bedeutender Dramatiker. Sie haben einmal in einem anderen Zusammenhang gesprochen von der Aktualitätsfalle, in die Künstler, Schriftsteller, die als Geflüchtete zu uns kommen, hier in unserer Gesellschaft geraten können. Können Sie das erläutern, was Sie damit meinen?
Ja, es ist natürlich so, dass durch die Tagesaktualität oder durch die tagespolitischen Verwerfungen natürlich auch im Theater, in der Literatur, im Hörspiel, ist man natürlich sehr neugierig jetzt auf Stimmen aus dem arabischen Raum, besonders jetzt natürlich Stimmen auch aus Syrien. Und viele Künstler und Künstlerinnen aus Syrien werden jetzt natürlich eben als syrische Künstler, als Flüchtlingskünstler oder geflüchtete Künstler wahrgenommen. Und die Aktualitätsfalle ist natürlich die, dass das dann so, wenn diese Tagesaktualität durch eine neue ersetzt wird, dann wird sich dann niemand mehr für sie interessieren. Das heißt, die Herausforderung für diese Künstler und Künstlerinnen, aber ich glaube auch für uns, die die Zusammenarbeit suchen, ist auch Stoffe, Inhalte und Formen zu suchen, die eben über diese, ich sag mal, über das Autobiografische oder auch über die Zuweisung nur zu diesem Flüchtlingsschicksal hinausweisen.
Erik Althoffer, im letzten Beitrag unseres Magazins erinnern wir an eine Künstlerin, die mit ihren Klang- und Soundexperimenten ganz neue Räume des musikalischen Ausdrucks erschlossen hat. Von Ruth White, der amerikanischen Komponistin, ist die Rede. Wie wichtig sind Vorbilder eigentlich für die eigene Arbeit? Wie ordnet man sich als Regisseur, der Stoffe für heute sucht, für heute inszeniert, auf dem Theater, in der Hörspielarbeit? Wie ordnet man sich da ein oder ist es überhaupt wichtig, sich einzuordnen in eine Traditionslinie?
Ich suche die Vorbilder nicht, aber sie passieren mir oder sie begegnen mir und oft sind sie dann aus anderen Gebieten, also für mich jetzt aus der bildenden Kunst oder auch aus der Literatur, zum Teil auch aus der Musik, dass ich dann Künstler und Künstlerinnen sehe, die, ich sage jetzt mal, eine Radikalität, eine Unbedingtheit an den Tag legen, eine Begegnung, wie sie mit Stoffen umgehen. Zum Teil bin ich auch fast ein bisschen eifersüchtig, wenn ich Projekte sehe, in der bildenden Kunst eben auch, wo ich denke, die haben jahrelang Zeit, um eine Arbeit lang zu entwickeln. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe fast ein bisschen zu stark von der Hand in den Mund. So. Und deshalb mag ich das dann auch, wenn ich mit gewissen Autoren und Autorinnen mehrere Projekte zusammen mache, dann habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass ich über mehrere Jahre an etwas dran bin.
Erik Althoffer, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Und jetzt stellt Ulrich Bassange die Klangpionierin Ruth White vor.
Ruth White ist 1925 in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvanien geboren. Neben ihrer Komponistentätigkeit, die sich auf über 40 Tonträgern niederschlug, hat sie als Pädagogin und Verlegerin gearbeitet sowie mit verschiedenen elektronischen Medien experimentiert. Ihre interessanteste Phase hat sie in den ausgehenden 60ern, als sie auf 3 Alben die Möglichkeiten elektronischer Musik erforscht. Der Norton Grove Dictionary of Women Composers weiß über sie:
White beschäftigte sich mit elektronischer Musik, weil sie fand, dass alle Experimente mit traditionellen Medien, angefangen vom Impressionismus bis hin zu Atonalität, Polytonalität und dergleichen, abgeschlossene Wege wären. Dass dieses Medium mit seinen grundlegenden Tonartbezügen am Ende des 19. Jahrhunderts seinen Zenit erreicht hätte und seitdem nur noch die Grundprinzipien systematisch zerstört würden.
Der Durchbruch des Geräuschkonzepts war sehr wichtig. Mir dämmerte das fantastische Potenzial zur Erweiterung unseres musikalischen Wortschatzes, das sich aus dem Erzeugen und Einfangen von Geräuschen schöpfen ließ. Wenn wir Ansätze zur Manipulation dieses Materials fänden, könnten wir es sinnvoll in die musikalische Sprache einbringen. Das fühlte sich an wie eine frische Brise, wie neues Leben für unsere musikalischen Systeme, die ich schon lange als dünn und leblos empfunden hatte.
So Ruth White in ihren eigenen Worten auf einem Plattencover. Anfang der 50er Jahre studiert sie bei George Entile, der in seinem Leben nur 3 Studenten annahm. Berühmt geworden war er durch sein skandalöses Ballet Mécanique für mechanische Klaviere und diverse Lärmerzeuger. Außerdem hatte er 1942 zusammen mit der Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr ein patentiertes Torpedoleitsystem erfunden. Es kam zwar nicht zum Kriegseinsatz, ist aber durch sein Verfahren des Frequenzwechsels zur Grundlage heutiger Bluetooth- und Mobiltelefontechnologie geworden. Für Ruth White bedeutet die Begegnung mit Entile erstaunlicherweise vor allem die Einsicht in die klassische Sonatenhauptsatzform.
Den Schlüssel zur Komposition größerer Werke, die logisch und strukturell fehlerfrei waren.
Ab 1955, nun schon an der University of California in Los Angeles tätig, befasst sie sich in didaktischen Produktionen mit Volksliedern aus aller Welt, aber arbeitet auch mit dem Filmemacher Paul Bernford an einem Kurzfilm über Eisenbahnrhythmen, der zur rhythmischen Erziehung von Schülern eingesetzt werden soll. In den 60ern stößt sie auf die elektronische Musik, kauft den Moog-Synthesizer mit der Nummer 38 und richtet 1964 eigenhändig ihr Studio ein.
Das ist mein ganz persönlicher Ort. Nur ich arbeite hier. 10 bis 12 Stunden am Tag, ungefähr 9 Monate pro Jahr. Das Studio ist ziemlich gut ausgerüstet. Etliche Mehrspur-Tonbandgeräte, ein Moog-Synthesizer, den ich direkt bei Robert Moog erworben habe, Oszillatoren, Modulatoren, elektronische Orgel und Klavichord, 2 Klaviere, ein Cembalo sowie Geräte für Hall- und Geschwindigkeitsveränderung. Und das ist nur ein Teil der Gerätschaften, die ich gesammelt habe.
Hier entsteht 1968 eine Ballettmusik für den Choreografen Eugene Loring. Die Aufführung wird zum Erfolg. Die Los Angeles Times schreibt:
Eine wirklich aufregende, organisch-musikalische elektronische Partitur von Ruth White. Nicht nur die Solisten, sondern alle Mitwirkenden schienen Energie aus der Musik zu ziehen.
Die Komposition erscheint im selben Jahr auf dem experimentellen Limelight-Label unter dem Titel Seven Trumps from the Tarot Cards and Pinions.
Ruth White zählt heute zu den begabtesten Gebieterinnen der sogenannten neuen Musik,
verkündet der Covertext vollmundig. In der Tat, was man hier hört, ist in angstfreier Weise experimentell, allerdings ohne die abstrakte Anmutung der Zeitgenossinnen wie Laurie Spiegel oder Morton Subotnick. Das Thema der Tarotkarten passt hervorragend ins Jahr 1968. Die offene Haltung steigert sich ein Jahr später auf dem nächsten Album noch, das zu einem der vergessenen Meisterwerke der 60er wird. Flowers of Evil wird der sinistren Vorlage von Charles Baudelaire mehr als gerecht.
Für mich sind Baudelaires Gedichte von so einzigartiger Kraft, dass sie sich immer über die persönliche und sogar über die existenzielle Natur ihres Inhalts erheben. Ich habe beim Komponieren versucht, den transzendenten Qualitäten dieser Lyrik mit elektronischen Mitteln etwas zur Seite zu stellen.
Dir, Satan, Lob und Preis im hohen Himmelszelt, wo du geherrscht dereinst, bis zu der finsteren Welt, wo du besiegt nun ruhst und träumst in tiefem Schweigen. Lass meine Seele sich ganz nahe zu dir neigen, wenn der Erkenntnisbaum sein üppiges Geäst hoch über deinem Haupt zum Tempel werden lässt.
Ich habe meine eigene Stimme als Generator eines Originalsounds benutzt, den ich dann entmenschlicht habe. Viele Techniken kamen hier zum Einsatz. Das Timbre habe ich mit Filtern verändert, die Tonhöhe durch Manipulation der Bandgeschwindigkeit. Der Kontur mancher Wörter habe ich Wellenformen oder weißes Rauschen initiiert, um ihre Klangqualität zu verändern, nicht aber den Sprachfluss. Hall wurde hinzugefügt, um die Atmosphäre zu verändern und die räumliche Illusion zu verstärken oder abzuschwächen. Um Worte oder Phrasen zu betonen, habe ich mit gezielten Bandechos gearbeitet. Durch kleine Verzögerungen und Mehrspuraufnahmen entstanden Chöre.
1969 gründet Ruth White die Firma Lectraphone Music, um ihre elektronischen Errungenschaften auch kommerziell einzusetzen. Wie andere Avantgardistinnen zu nennen sind Daphne Oram oder Raymond Scott, bietet sie Werbemusik an. 1971 schließt sie die Firma, um mit Ruth White Films auch die visuelle Produktion in ihre Hände zu nehmen. Dabei setzt sie auf das neue Kassettenverfahren Cartridge Television oder CTV. Wie wir wissen, wurde diese Videotechnologie leider bald von anderen Verfahren abgelöst. Musikalisch wandelt Ruth White mit ihrer dritten Produktion wieder auf ebeneren Pfaden. Short Circuits bringt eine Kollektion von Synthesizer-Bearbeitungen im Stil von Wendy, damals noch Walter Carlos. Debussy, Satie, Couperin und einige andere werden kreativ arrangiert. Die Kritik ist angetan.
Ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der Musik. Nachdem sich Miss White in ihren Kompositionen mit der Choreografie und dem gesprochenen Wort beschäftigt hat, ist sie zunehmend auch in weiteren elektronischen Künsten aktiv geworden. Film, Fernsehen und audiovisuelle Kassetten.
Ich habe keine formale Elektronikausbildung. Da bin ich Autodidaktin. Tatsächlich habe ich es sogar vermieden, bei jemandem zu studieren. Da ich seit vielen Jahren selbst aufnehme, habe ich es vorgezogen, einen direkten Ansatz zu entwickeln, der der Elektronik in der ernsten Musik vollständig abgeht.
Short Circuits hätte Ruth White beinahe Weltruhm gesichert, denn daraufhin wird sie mit ihrem guten Freund Paul Beaver zu einem Projekt eingeladen, bei dem verschiedene Musiker in einer Art akustischem Kettenbrief die Stücke des jeweils anderen weiterkomponieren sollen. Das Konzept wird niemals realisiert, stattdessen entsteht daraus Tontos Expanding Head Band, deren Album Zero Time Stoff für einen anderen Beitrag ist. Ruth White zieht weiter, gründet mit Paul Beaver die kurzlebige Electronic Music Association, eine Gesellschaft zur Verbreitung elektroakustischer Musik, aber wiederholt niemals ihren Ausflug in die toxischen Reiche ihrer drei elektronischen Platten.
Ich tue nie dasselbe zweimal. Manche Komponisten verheddern sich in Übersättigung und minimalen Varianten im Namen der Perfektion. Ich tue etwas, so gut ich es kann, und gehe dann weiter zum nächsten.
When the low, heavy sky weighs like a lid on the spirit, aching for the light. And when, embracing the horizon, it pours on us a black day which is sadder than any night. When the earth is turned into a gripping dungeon in which hope, like a bat, flutters blindly and bruises its timid wing and tender head against the walls and rotted ceilings. When the rain, stretching down its long streaks of water, imitates the bars of an enormous prison, and a silent throng of loathsome spiders come and weave their webs inside our brains.
Ulrich Bassange porträtierte die Komponistin Ruth White. So viel für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.